Wolke des Nichtwissens, toller Titel, wenn wir uns verirren, kann ich nicht drauf rausreden, wir wären in der Wolke des Nichtwissens. Ich vermute aber, dass Sie mich als Fremdenführer, Gastgeber eingeladen haben, also ich werde Sie in die Wolke des Nichtwissens hineinführen, aber nicht den Pfad verlieren und Sie auch wieder aus der Wolke des Nichtwissens hinausführen. Der Titel ist erklärungspflichtig. Ich möchte im ersten Teil Ihnen einen mittelalterlichen Autor vorstellen, der ja diesen Titel alle Ehre macht. Wir wissen ganz wenig von ihm. Ich möchte Sie entführen in das Jahr 1390 nach England und Ihnen den Wolkenautor vorstellen. Cloud-Autor, so heißt er in der Forschung, weil wir eben sehr, sehr wenig wissen und dann ein bisschen in diese Schrift hineinschauen. Ich möchte kurz auf das Bild eingehen, wo kommt es her? Wolke des Nichtwissens klingt ja sehr exotisch. Um dann nochmal ganz kurz auf den Seelenbegriff einzugehen und ich verspreche Ihnen, es wird nicht zu viele Wiederholungen geben. Ich weiß, wir sind passionierte Blickpunktebesucher, aber ich habe natürlich ein bisschen gelauscht online, was meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben und werde mich da nur ganz kurz positionieren, um dann wirklich mit Ihnen da einzusteigen. Und was in dieser Schrift verborgen ist, ist Mystik für kleine Leute wie für den Karl und vielleicht auch wie für Sie. Zunächst mal Werk und Autor. Cloud of Unknowing ist Titel einer Schrift über den mystischen Weg. Und wir können sehr schön rausarbeiten, da sind wir irgendwie so um 1390 mitten in England, sehr wahrscheinlich Yorkshire, weil der Dialekt, in dem dieses Werk geschrieben ist, klingt ganz nach Yorkshire, als Mittelenglisch. Und ich habe in Yorkshire schon mal eine kleine Reise gemacht und ich war überrascht, der Dialekt heute klingt dort genauso wie im Mittelenglischen. Also man hat das Gefühl, dieser anonyme Autor könnte jederzeit ums Eck kommen. Wenn wir sein Werk lesen, können wir doch einiges da aus dem Text herausdestillieren. Er war definitiv ein Priester, denn er segnet regelmäßig mit Formeln, die eben nur einem Priester vorbehalten sind. Er scheint auf dem geistlichen Weg sehr, sehr erfahren zu sein. Und dann, wenn wir da nachschauen, also die theologische Bildung, die ist stupend. Johannes Cassian, Augustinus, Gregor der Große, Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux, die drei Viktoriner, das sind Augustiner Chorherren, Hugo, Richard, Thomas, der Kartäuser Hugo von Balma, Bonaventura, Thomas von Aquin und Dunscotus und so weiter und so fort. Eine der Thesen, die auch ich vertrete, ich durfte über diesen anonymen Autor meine Doktorarbeit schreiben. Ich glaube, der hat in Oxford studiert, das klingt ganz so. Stupende Bildung. Und wenn wir das ein bisschen durchschauen, er scheint meines Erachtens ein Kartäuser gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob der Kartäuserorden Ihnen was sagt. Eine witzige Konstruktion. Auf der einen Seite Benediktsregel. Wir sind ja hier in einem Benediktinerkloster. Aber Benediktiner, die nicht das Gemeinschaftsleben in den Vordergrund schieben, sondern das eremitische Leben. So wie die Wüstenväter und Wüstenmütter damals in Ägypten, Antonius der Große, Amma Synkletica, im Benediktinerkloster. Also jeder Mönch oder jede Nonne, es gibt auch Kartäuserinnen, die haben so ein bisschen ein eigenes Appartement mit Werkstatt, mit kleiner Kapelle, mit Schlafzimmer, einer Studierecke und einem eigenen Garten. Sie müssen, sie sollen selbst ihr Brennholz hacken. Also ein sehr zurückgezogenes, spirituelles, mystisches, kontemplatives Leben mit einigen Gemeinschaftselementen. Ausgewählte Gottesdienste, so zum Beispiel die Messe, werden natürlich zusammen gefeiert und der berühmte Wochenspaziergang. Also einmal pro Woche gehen Kartäuser in der Gruppe spazieren und reden dann über Gott und die Welt. Meine Hypothese, wir haben eben einen Kartäuser, vielleicht sogar aus der Kartause Beauval, schönes Tal aus Yorkshire. Und wieso schreibt der, anders als die meisten Kartäuser seiner Zeit, nicht auf Latein, sondern in der Volkssprache? Nun, es gibt Novizen, es gibt auch im Kartäuserorden einfachere Mönche. Also das ist sozusagen eine Zweiklassengesellschaft, die Priestermönche sehr studiert und Mönche, die eher die handwerklichen Tätigkeiten übernehmen, schon auch respektiert, die werden da nicht ausgebeutet, aber mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Und meine Hypothese, der Cloud-Autor ist eben ein Kartäuser aus Beauval und der schreibt für die jungen Mönche, für die Novizen und ganz offensichtlich für Menschen außerhalb des Klosters. Und in seinen Schriften kommt immer vor, du hast mich ja gefragt, ob, ich sage dir. Also ich glaube, das war ein ganz toller Mönch, den man landläufig gekannt hat und Menschen haben ihm Briefe geschrieben. Und er schreibt jetzt in Volkssprache, im Dialekt zurück. Und deswegen finde ich, ist das schon ein Autor, dem wir vielleicht ein bisschen zuhören können. Ich weiß nicht, ob Sie in Wien herumlaufen würden und von sich sagen würden, ich bin Mystikerin. Ich bin Mystiker, das ist ein sehr großer Anspruch. Ich habe die mystische Einung mit Gott erlebt. Aber es bleibt doch ein spannendes Thema. Wo sind wir? Mitten in Gott. Also Einung ist möglich. Mystische Erfahrung sollte gar nicht so exotisch sein und ich finde es eben spannend. Wir haben hier einen Experten in Oxford studiert, kartäusisches Leben, der Mann weiß, wovon er spricht, er lebt es. Er schreibt in seinen Schriften nirgendwo, dass er die mystische Einung erlebt hat. Aber trotzdem umkreist er dieses Thema in Volkssprache. Sehr einfach, er hat einfach tolle Bilder. Bei ihm gibt es Lederhandschuhe, die geknetet werden. Bei ihm gibt es Kochtöpfe. Also sehr, sehr anschaulich, mitten in der Wolke des Nichtwissens. Wo kommt das Bild her? Und da darf ich Sie entführen in die Bibelstelle Exodus 16, 10 folgende. Mose erklimmt den Sinai und Sie wissen, was da kommt. Die 10 Gebote und überhaupt alle Gebote, das ganze Gesetz. Und wichtig, Mose geht nicht als Reisegruppe auf den Sinai-Gipfel, sondern seine Reisegruppe wird immer kleiner. Also schon am Fuß des Berges lässt er Hinz und Kunz, die normalen Leute, zurück, seinem Volk. Einige gehen mit, aber dann sozusagen auf der Basisstation, auf dem Weg zum Sinai, bleiben auch die zurück. Und er muss ganz alleine den Gipfel erklimmen. Und da ist eben die Wolke des Nichtwissens. Sie dürfen sich vorstellen, das ist ein Berg. Und da sind Wolken. Da sieht man nichts und irgendwie trotzdem alles. Also daher kommt das Bild. Der Autor hat 7 Schriften geschrieben und ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf The Cloud of Unknowing. So würde man das auf Mittelenglisch aussprechen, oder The Book of Privy Council, das Buch der mystischen Unterweisung. Dann hat er auch noch einen Epistle of Prayer, einen Gebetsbrief und so weiter und so fort. 7 Werke, eines ist wahrscheinlich untergeschoben, 6 sind authentisch, 4 sind sehr originell. Dieser Autor ist auch deswegen, glaube ich, ganz interessant, weil so in den 70er, 80er, 90er Jahren dieser Cloud-Autor heftigst diskutiert wird. Und ich habe jetzt nur mal 2 Stimmen mitgenommen, wieso der Autor ganz interessant ist. Willigis Jäger, ein Benediktiner, der mit dem Zen-Buddhismus zu tun hat. Und auch Willi Massa, ein anderer geistlicher Autor, die haben gesagt, ganz offensichtlich gibt es in diesem Werk Parallelen zu den buddhistischen Meditationen, insbesondere zur Zen-Meditation, obwohl es nebenbei auch einige Unterschiede gibt. Hans Urs von Balthasar hat es genau umgedreht. obwohl es einige Strukturanalogien gibt, wenn man den Text genau liest. Er ist authentisch, exklusiv, christlich. Also durchaus ein heiß diskutierter, mystischer Text. Wo ist die Wolke des Nichtwissens? Wo ist der Sinai? Wo ist der Mose? Wir gehen jetzt auf die Reise. Sie sind Mose und der Berg ist in ihnen. Das ist der Witz. Das ist ein Seelenberg. Wir machen jetzt keine Bergtour, wir steigen nicht in den Zug, wir fahren nicht zum Semmering. Ich darf Sie einladen, in sich selbst einzusteigen, in die Seele. Und ich habe natürlich ein bisschen online geschnuppert und schon gehört, dass Sie alle wissen, Seele kommt vom See. Eventuell etymologisch die Seelen, die aus dem See, aus dem Wasser kommen, uns begleiten und wenn wir sterben, dort wieder zurückgehen. Geist und Gischt, irgendwie ein früher Seelenbegriff, der mit Wasser und mit Luft zu tun hat. Die Professorin Gerl Falkowitz hat auch von Animismus gesprochen, alles ist beseelt. Und Sie haben sicher im Kopf, wenn Sie auch nur zwei oder drei Seminare in dieser Reihe besucht haben, die Geschichte einer Personalisierung, auch einer Individualisierung im Seelenbegriff. Und ich kann jetzt nicht nochmal auf alle Facetten eingehen, Altes und Neues Testament und wie verhält sich Seele zu Geist, weil wir wollen ja einen Betriebsausflug machen auf den Sinai, in ihnen als Mose. Und ja, wenn wir jetzt zu lange die Reisekarten diskutieren, dann kommen wir nie auf den Weg. Dann sitzen wir um 14 Uhr immer noch da und haben noch nicht mal den Zug bestiegen, das geht nicht. Ich möchte Ihnen deswegen nur ganz kurz einige Aspekte des Seelenbegriffs für die Mystik im Mittelalter referieren und dann wird es Zeit, dass wir mit dem gepackten Rucksack gleich richtig einsteigen. Anima quodamodo omnia. Die Seele ist in einer gewissen Weise alles. Ich bin nicht alles, ich bin einfach nur der Karl, ein bayerischer Wiener oder ein Wiener Bayer, ich weiß es immer noch nicht. Beides irgendwie. Ich bin manchmal leider nur ich. Aber in meiner Seele bin ich alles. Tibet und China und das Universum und Baum. Ich kann theoretisch als Potenz alles erfassen. Vielleicht auch Gott, der ja wirklich der alles ist. Also deswegen biete ich Ihnen als eine Hypothese an, die Seele ist das Organ der Transzendenz. Der Leib ist manchmal schwer, er ist müde, vielleicht sind Sie noch müde, ist oft auch krank. Die Seele ist weit, leicht, ein Stück weit frei, ein Stück weit alles. Sehr schön finde ich auch die mittelalterliche Vorstellung, es ist richtiger zu sagen, der Leib ist in der Seele, wie die Seele ist im Leib. Spitzensatz. Wer die Frage stellt, wo im Körper sitzt die Seele, der hat von der Seele noch nicht viel verstanden. Eher ist der Leib in der Seele, nicht die Seele im Leib irgendwo. Der Leib ist quod est, das was am Karl dran ist. Die Seele ist ein quo est, wodurch der Karl ist. Das ist nicht nochmal ein Ding. Der Leib ist ganz sicher der Lieblingsweg der Gnade. Auch das ein Satz, der altkirchlich ist und den ich der Frau Professorin Gerl Falkowitz verdanke, die ihn oft zitiert. Auch der Leib ist göttlichen Ursprungs und wir sollen, dürfen, müssen beim Leib beginnen. Aber das eigentliche Organ, der eigentliche Ort einer möglichen Gotteserfahrung ist die Seele. Denn nur da übersteige ich mich selbst. Für Sie nachvollziehbar und ich hoffe ein Kompass, eine Grundlegung, eine These, mit der wir jetzt auf Bergtour gehen können. Ansonsten gerne noch Fragen über die mittelalterlichen Begriffe Mens, Anima und so. Da möchte ich jetzt nicht diskutieren. Ich habe Lust zum Bergsteigen und bitte Sie jetzt, Ihren Rucksack zu schließen und ja, mit mir auf Wanderschaft zu gehen. Wie geht spirituelle Reise ganz allgemein? Wir sind noch nicht am Sinai, wir fahren jetzt erstmal am Hauptbahnhof los oder am Schottentor. Sie dürfen sich aussuchen. Gott ist überall und deswegen können wir natürlich Gott auch überall begegnen, aber de facto ist auf diesem Überallweg oft nicht viel los. Man könnte Gott im Wald begegnen, beim Schwimmen, beim Kajakfahren, im Fitnessstudio, aber es passiert halt so selten. Die meisten Leute machen im Wald, im Fitnessstudio, im Kajak ganz was anderes, als Gott zu finden. Und deswegen gehen alle Religionen davon aus, dass das Göttliche selbst Telefonnummern offenbart, eine Hotline, unter der Gott Tag und Nacht immer absolut unfehlbar erreichbar ist. Das ist der Unterschied zu den menschlichen Hotlines. Vielleicht haben Sie schon mal ausprobiert, wenn man da anruft, halbe Stunde und dann immer noch nicht. Fünfmal angerufen, immer noch kein Kontakt. Und wenn Kontakt, dann wird einem da nicht geholfen, zumindest nicht so, wie man es gebraucht hätte. Anders die göttlichen Hotlines, die sind unfehlbar, das bezeugen eigentlich alle Religionsgemeinschaften. Also es geht jetzt nicht in erster Linie, der Karl sucht sich selbst aus, wie er mit Gott kommunizieren will. Das darf ich auch. Ich darf Kajak fahren und vielleicht auch dort eine mystische Erfahrung haben, aber Gott garantiert erstmal, es gibt reguläre Hotlines und ich könnte da mal anfangen. Die sind Jesus von Nazareth, so schön Franziskus, Teresa von Avila, meine Nachbarin, sind alles tolle Personen, Weisheitssprüche ohne Ende. Jesus von Nazareth bleibt im Christentum der Christus, das ist die Hotline, das ist der eigentliche Kommunikationskanal. Die Heilige Schrift, wer könnte sie je verstehen, wer könnte sie je ganz ausschöpfen? Aber sie bleibt normative Grundlegung unseres Glaubenslebens. Die sieben Sakramente, man hat lang diskutiert, wie viele Sakramente sind es. Und ich glaube, erst so im 11., 12. Jahrhundert hat sich herauskristallisiert, dass es genau diese sieben sind. Also wir haben jetzt eine Reiseroute, die uns einlädt. Und im Mittelalter war das ganz selbstverständlich. Nicht nur ich und mein Herrgott im Wald, das wäre vertikale Communio, sondern auch horizontale Communio. Wir hier, wir sind auch Kirche. Ich kann nicht alleine im Wald mit Gott Kirche sein. Also vertikale Communio, horizontale Communio. Und im Mittelalter gab es viele spirituelle Praktiken, die selbstverständlich waren. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar kurz auflisten, ein bisschen erklären. Und viele dieser spirituellen Übungen sind heute in der katholischen Kirche, aber auch in den anderen christlichen Denominationen noch gang und gäbe, damit wir dann die Pointe des Cloud-Autors verstehen, und zwar sein Witz ist, wird das nicht vielleicht alles eine spirituelle Skigymnastik? Gymnastik ist gut, aber kann man sich Mystik erturnen? Das wird dann die Frage und da biegt er dann in die Wolke ab. Aber damit wir verstehen, was die Pointe des Cloud-Autors ist, brauchen wir erstmal die gewöhnliche Praxis. Der Cloud-Autor nennt sie in seinem Buch Lexion, Meditation, Oration, Contemplation und übersetzt gleich in Volkssprache Reading, Thinking, Praying und Beholding. Was meint es? Kleine Bibelstellen laut lesen, sonst funktioniert diese kontemplative Übung nicht. Also Bibelstellen nur immer leise lesen, ist für den Cloud-Autor und fürs Mittelalter kein guter Einfall. Laut lesen. Kauen. Das wäre dann schon die zweite Stufe, Meditation oder Thinking, wenn wir das die Stelle, wahrscheinlich kennen Sie das eh vom Bibelteilen. Wenn man in einer Bibelrunde sitzt, einer liest den Text laut vor. Jeder ruft dann vielleicht in den Raum, welcher Satz ihn angesprochen hat. Das ist jetzt Meditation. Jetzt die Bibelstelle durchkauen. Dann, wenn es gut geht, berührt mich das. Ich komme dann zu Oration, Prayer. Wow! Oder Hilfe! Also man ist auf einmal betroffen und es kommt das eigene Wort. Und dann die große Verheißung, wenn ich da reingehe, kann ich Gott begegnen. Ganz tief, ganz still. Auch das ist ja beim Bibelteil, ich glaube, diese Methode kennen Sie alle, dass wenn es gut gemacht wird, ist am Ende nochmal Stille für die persönliche Begegnung. Dort mündet es dann wirklich, wenn es gut geht, in der Gottesbegegnung. Gottes Wort im Menschenwort, darum wird es gehen und im Mittelalter hat man das gepflegt. Beim heiligen Ignatius von Loyola ist auch die Technik überliefert, die im Mittelalter auch jeder kennt, sich Bibelstellen innerlich zu vergegenwärtigen. Sie setzen sich hin, die Seesturmstillung, und sie stellen sich vor, sie sitzen mit im Boot. Wir könnten modern sagen, das ist Bibliodrama. In ihrem Wohnzimmer, in ihrem Studierzimmer sitzen sie und versuchen dann die Bibelstelle wirklich einzusteigen und sie lebendig werden zu lassen. Heute natürlich mit den Medien, mit den Techniken der Sozialpädagogik oder der systemischen Aufstellung. Also das wird heute richtig aufgebrezelt, aber von der Art und Weise ist es sehr klassisch. Hätte man in der alten Kirche auch immer schon gekonnt, im Mittelalter. Also Bibelstellen, Erfahrungsräume aufreißen, völlig klar. Dann ein Instrumentarium, das im Mittelalter allgegenwärtig ist, das ist der Rosenkranz. Und eben noch nicht unsere Form mit großen Geheimnissen, sondern nur 33 Perlen. Es gibt auch so Rosenkranzstricke mit nur 10 Perlen und unterschiedliche Formen. Und beim Cloud-Autor und so in seinem Umfeld ist das Jesusgebet sehr beliebt. In England um 1400. Da sitzen viele Gläubige dreimal täglich und immer beim Ausatmen singen sie Jesus und beim Einatmen Christus. Nächste Perle, Jesus, im Einatmen Christus, im Ausatmen Jesus, im Einatmen Christus. Gang und gäbe. Wer sich die Yoga-Szene vergegenwärtigt, ich glaube, das heißt Mala Japa, Mantren beten mit einer Rosenkranzkette, die haben gleich 108 Perlen. Ist ja auch sehr universal. Oder ich habe vor kurzem in der U-Bahn auch Muslime gesehen. Bei muslimischen Männern sehr beliebt. Die spielen aber meistens damit, man hat den Eindruck. Aber sie beten hoffentlich auch. Im Mittelalter gang und gäbe. Gebet mit Gebärden. Wir könnten uns das durchaus wie Yoga-Übungen vorstellen. Ich durfte dazu schon mal hier referieren. Im Mittelalter gab es in den Kirchen keine Sitzbänke und deswegen war man natürlich immer zugange. Glaube mit Hand und Fuß und Herz und ganz körperlich. Natürlich auch ein Leben der Metanoia, der Umkehr, Buße, ethisches Leben und schon im Mittelalter wichtig, die tätige Nächstenliebe. Was wäre ein Glaube, der nicht vom Herz in die Hand überfließt? Weil Gottes Liebe, Selbstliebe und Nächstenliebe eine einzige Liebe ist. Gottes Liebe ist nicht glaubwürdig, wenn sie sich nicht als Nächstenliebe zeigt, jederzeit erscheinen kann. Schon im Mittelalter ist man davon ausgegangen, das ist sehr schön, aber da sind wir ein bisschen auf der Ebene der Gymnastik, sehr technisch und deswegen der mystische Weg ganz allgemein für jeden mit Glaubensleben, Sakramenten, mit dem Grundgebetsleben als Fundament. Und jetzt kommt direkt auf Gott zugehen und in ihn hineingehen. Gerne den Rosenkranz, aber irgendwann ist der Rosenkranz nicht mehr vor mir, sondern ich schlüpfe durch den Rosenkranz hindurch. Verstehen Sie das? Der Rosenkranz ist nur die Außenseite. Das ist das Schöne am Rosenkranz, deswegen der Cloud-Autor liebt es. Er hat da auch ein kleines Kapitel. Er wiederholt, wie man biblisch meditiert. Und er gibt uns auf den Weg, wenn das dich erfüllt, wenn es dein Glaubensleben ist, super, besser wird es eh nicht mehr. Der mystische Weg ist nicht besser. Aber wer dazu berufen ist, wer auf einmal merkt, ich muss auf den Berg, der muss auf den Berg. Die Pointe von dem Cloud-Autor, Bergsteigen ist nicht an sich besser. Manche haben keine Lust zum Bergsteigen, dann bleiben sie zu Hause. Aber schon im Mittelalter hatten viele Menschen Lust aufs Bergsteigen. Und ich komme aus Bayern, ich bin ein passionierter Bergsteiger. Auch ein spiritueller Bergsteiger, das hat mich immer schon fasziniert. Und wenn sie es genauso gepackt hat wie die mittelalterlichen Menschen, sehr, sehr schöne Bilder. Zunächst ist Spiritualität wie Muttermilch fürs Baby. Bibel teilen, rhythmische Gottesdienste, Rosenkranz beten, ist heute weniger üblich, macht einfach Spaß, es rührt sich sofort was. Das ist Muttermilch aus der göttlichen Brust für das spirituelle Baby. Aber irgendwann wird das Baby abgestillt. Sehr schönes Bild, Bittermittel kommt auf die Brustknospe der Mutter, das Baby saugt noch, blah. Und bis das Baby schaut, wird es auf die Füße gestellt, kriegt einen Klaps und muss ins Unabsehbare raus. Witziges Bild. Könnte man überprüfen, was im spirituellen Feld der Kirche ist ein bisschen Babyspiritualität? Und wo beginnt die reife Spiritualität? Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen. Es gab eine Zeit, da wurde auf jeder zweiten Trauung von Menschen, die nicht wirklich zum Kernteam der Kirche gehören, als Lesung »O du schönes Panama« ein Kinderbuch rezitiert. Ich finde, das ist eine Babyspiritualität. Kennen Sie das Buch von Janosch, »O du schönes Panama«? Da macht sich jemand auf den Weg, um zu entdecken, nach der ganzen Reise, das eigentliche, was er gesucht hat, hat es immer schon zu Hause gegeben. Es ist eine schöne spirituelle Botschaft, also es ist ein Kinderbuch. Ich bin immer peinlich berührt, wenn dann irgendwie 60-, 70-Jährige ausflippen über die Spiritualität eines Kinderbuchs. Früher hat man Teresa von Avila gelesen und die Bibeltexte. Wie hat die mystische Landschaft in England ausgeschaut? Und ich möchte Ihnen jetzt den geheimen Rivalen, jetzt übertreibe ich ein bisschen, den anderen Bergsteigerführer vorstellen. Richard Roller. Er hat so zur gleichen Zeit gelebt wie der Cloud-Autor. Und der Cloud-Autor, der schreibt immer auch ein bisschen so gegen den Fanclub von Richard Roller. Jetzt haben wir auf einmal zwei Teams, die bergsteigen wollen. Ich weiß nicht, der Sinai scheint es nicht zu sein, wo der Richard Roller hin will. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen so zeigen, wie damals die Spiritualitätsszene in England so aufgestellt war. Und dann biegen wir ab und steigen mit dem Cloud-Autor auf den Sinai mitten in die Wolke rein. Ich hoffe, Sie haben Lust drauf. Aber erst noch Richard Roller. Richard Roller war ein Eremit. Er hat zwischen 1300 und 1349 gelebt. Und wir könnten heute modern sagen, er war der Yoga-Guru von Yorkshire. Die Menschen waren begeistert, denn er hat eine glaubhafte Bergtour gezeigt. Und der Cloud-Autor Mark Richard Roller, man schreibt ihn Richard und dann Rolle, man wird Roller aussprechen. Ich mag den auch, er ist wirklich eine faszinierende Gestalt. Aber seine Schüler und Schülerinnen, die haben dann eine sehr komische Bergtour hingelegt. Und dann kommt unser Kartäuser und sagt, Burma Madeln, passt mal auf, das ist noch nicht der richtige Gipfel. Es ist gar nicht gegen Richard Roller gesprochen, aber ein bisschen gegen diese Spiritualitätsszene. Jesus Gebet ohne Ende. Also Tag und Nacht Mantren singen. Richard Roller hatte vor allem als Eremit sehr viele Frauenfans. Also wo immer er aufgetreten ist, sind gleich hunderte von Frauen gekommen und haben von ihm das Mantragebet gelernt. In seinem Umfeld gab es da dann durchaus kritische Anfragen. Was ist denn da los? Wieso kommen da nur Mädels? Und dann sein Versprechen, wer lange genug das Jesusgebet mit dem Rosenkranz betet, wird Spektakuläres erleben. Fervor dulcor canor. Ich übersetze, Glut, süße Musik. Also wer Mantren betet, da wird es erst warm. Er hat es selbst erlebt und bei ihm gibt es auch, er beschreibt dann, wie er in einer Kapelle sitzt und das Jesusgebet betet. Und dann wird es ihm warm. Ich glaube, wir sollten das wertschätzen. Wer sich Gott zuwendet, den wird ums Herz warm, ganz, ganz sicher. Und natürlich meint Richard Rohler keinen Fieberschub. Seine geistliche Wärme. Davon ist in vielen Traditionen die Rede. Das gibt es in der jüdischen Kabbala. Das gibt es bei buddhistischen Meditationen. Das ist ganz augustinisch. Diese Wärme, diese Lebendigkeit im Herzen. Fervor. Ein bisschen schwieriger ist schon der zweite Begriff, Dulcor. Süße, wir in Wien denken da zwangsläufig an Apfelstrudel. Das hat es im Mittelalter so nicht gegeben, denn der Rohrzucker, der war in Apotheken erhältlich, aber so teuer, dass man normalerweise nicht damit gekocht hat. Fürs Mittelalter ist Süße der Geschmack der Muttermilch. Erinnern Sie sich nochmal an das Bild der Brüste Gottes, die uns nährt. Das Süßeste, was es auf Erden gibt, ist fürs Mittelalter Muttermilch, süße Früchte und Getreide. Also vollreifes Obst, Getreide und Muttermilch, das, nicht Zucker. Auch Honig, aber der war auch im Mittelalter teuer. Der Geschmack des Lebens, nicht der Geschmack der Verwesung und des Todes. Auch sehr schön, ich liebe Richard Rohler dafür. Ich bete auch das Jesusgebet und mir kommt es manchmal vor, als ob ich den Geschmack des Lebens schmecke. Ich glaube, wir können sofort verstehen, was er meint. Dieser Dulcor ist nicht so schlecht. Und jetzt das größte Versprechen, wenn ich dann noch länger bete, so weit bin ich noch nicht, vielleicht habe ich doch auch nicht Dulcor. Bilde ich es mir nur ein? Canor, der Gesang der Engel. Auch das ein tiefer Gedanke. In jeder katholischen Liturgie, in jeder katholischen Messfeier geht man davon aus, dass das, was wir da feiern, nur eine anfanghafte Gestalt, eine Vorwegnahme der himmlischen Liturgie ist, die noch viel schöner und ja, also einfach unbeschreiblich ist. Die irdische Liturgie ist nur ein Vorausbild der himmlischen Liturgie. Wenn ich so manche Messen besuche, kommt mir vor, das stimmt. Die irdische Liturgie ist manchmal wirklich sehr fragwürdig. Die himmlische Liturgie nicht. Und insofern wir uns der annähern, wird auch die Liturgie im Hier und Jetzt schön und tief mystisch. Die Wirkung des Richard Rohler war interessant. Er hat in seinen Schriften versprochen, schnapp dir den Rosenkranz, sing die Mantren und du erlebst glutsüße Engelsmusik. Viele seiner Gefolginnen und viele aus seiner Gefolgschaft, die waren völlig begeistert. Und eine Brauereibesitzerin, Marjorie Kemp, es war eine witzige Frau, 14 Kinder. Sie hat gedacht, das passt perfekt für mich. Auch sie eine tolle Frau. Sie hat sich nach 14 Kindern emanzipiert. Die Kinder waren schon relativ groß. Sie hat gesagt, ich habe Lust auf Spiritualität. Sie hat sich den Rosenkranz geschnappt, Richard Rohler gelesen. Und dann steht in ihrer Biografie, also ich glaube nach 3 Monaten hatte sie Fervor. Nach 7 Monaten dann auch Dulcor und auch Canor. Und sie erzählt, es zwitschert wie Nachtigallen. Sie hat nur noch weiße Kleider getragen, hat in der Kirche oft geweint und ist, ähnlich wie die Christa Gaudernack, so oft wie möglich ins Heilige Land gefahren. Sie hat es dann leider nur einmal geschafft. Es war damals wahnsinnig anstrengend. Also wirklich eine witzige Person, die jetzt in den Fußstapfen von Richard Rohr spirituell unterwegs war. Ein bisschen kritischer damals waren die sogenannten Lollarden. Das war die Gefolgschaft von John Wycliffe, den wir uns als einen frühen Vorreformator vorstellen können. Er hat Schriften geschrieben, die extremst kirchenkritisch, auch amts- und hierarchiekritisch sind. Und er hat gegen die Transsubstantiation und gegen die Eucharistie geschossen. Und diese Lollarden, die waren natürlich vom Richard Rohr begeistert. Die haben gesagt, der Rosenkranz, meine Süße, meine Wärme und mein Engelsgesang, das reicht mir. Lass die Pfarre Pfarre sein, lass der Schottenstift sein, brauche ich nicht. Ich gehe in den Wienerwald, bewaffnet mit meinem Rosenkranz, das ist meine Bergtour. Welche Bergtour verspricht der Cloud-Autor? Ist das alles spirituelle Skigymnastik? Kann ich mir Spiritualität erturnen? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe eh den Richard Rohr wertgeschätzt. Wer das heute übertragen will, das wäre sozusagen wie tantrischer Buddhismus. Also der Richard Rohr ist ein Tantriker. Also eine sehr sinnliche, eine sehr saftige Spiritualität. Und auch die gilt wertzuschätzen, aber jetzt der Cloud-Autor als Kartäuser setzt nochmal ganz anders an. Er möchte uns endgültig abstillen und zu einer sehr reifen, zu einer sehr steilen, zu einer Gipfelspiritualität mit auf den Weg nehmen. Nur wer während der Kontemplation alle Welt radikal ausleert, kann von Gott erfüllt werden. Welt ist gut. Wir leben mitten in der Welt. Aber wir sind nicht von und für die Welt, wir sind von und für den Himmel. Im Tiefsten setzt eine Gotteserfahrung voraus, alle Gedanken, alle Assoziationsketten, alle Selbstgespräche, alle Überlegungen, alle Erlebnisse, alle Erfahrungen auszuleeren und stillzustellen. Der Autor nennt es, wenn ich diese Bergtour mache, darf ich selbst eine Wolke des Vergessens über alles breiten. Bitte gehen Sie in die Messe, beten Sie den Rosenkranz, genießen Sie Spiritualität, aber wenn Sie in die Kontemplation eintreten wollen, entweder ein Sitz am Boden, auf einem Sessel, auf einer Kirchenbank, wieso nicht auch beim Gehen im Wald, breiten Sie über alles die Wolke des Vergessens, das ist die Botschaft des Cloud-Autors. Wer eine Bergtour macht, der steigt da bei der Berggrenze, bei der Waldgrenze, bei der Baumgrenze, der steigt da höher und auf einmal, da muss ein Nebel sein. Das Tal bleibt unten. Keine E-Mails, nicht mein Chef, meine Tochter, meine Schwester, meine Mutter. Schon, im Leben ja, aber nicht in der Kontemplation. Nur wer sich radikal von allem entleert und sogar von sich selbst entleert, kann ganz von Gott erfüllt werden. Solange in ihnen da ein Rest ist, hat Gott wenig Platz. Die Wolke des Vergessens über alles ausbreiten. Ja, und jetzt wird die Bergtour anstrengend. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Nebel. Über alles ist die Wolke des Vergessens gebreitet. Sie sehen nichts. Gott ist nicht nochmal ein Gegenstand, den ich betrachten kann. Und jetzt kommt ein bisschen Psychologie des Autors. Wir haben den Intellekt. Das ist eine Art von Rahmenmaschine. Ich schaue da drauf, ein Sessel. Meine Augen, die gehen da an den Umrissen entlang. Und in meinem Kopf bildet der Verstand sofort einen Begriff, ein Konzept. Sessel, Stuhl. Und damit begreife ich den Stuhl. Auf Lateinisch steht da dort, Deus non comprehensibilis intellectu. Gott ist mit dem Verstand nicht habbar. Ich kann mir von Gott keinen Begriff bilden und ihn mir einverleiben. Und jetzt kommt's, sed apprehensibilis affectu. Sondern nur berührbar, also es gibt einen Kontakt mit irgendwie so diesem Liebes- und Strebensvermögens. Also jetzt auf die Bergtour wieder umgemünzt. Unter sich haben sie die Wolke des Vergessens und über sich die Wolke des Nichtwissens. Und unterwegs sind sie, ich spreche jetzt ein bisschen Mittelenglisch, wir werden es gleich dann versuchen, uns aufzuschließen. Naked thought, blinde thought oder blinde Sicht oder blinde beholding oder naked intent. Eine nackte Willensregung, eine blinde Schau, eine blinde Aufmerksamkeit, ein purer Wille. Ich kenne Bergtouren, die genau so sind. Ich weiß, da ist der Gipfel. Ich spüre den, wie der mich zieht. Unter mir ist die Wolke des Vergessens. Ich kann nicht mehr ins Tal runterschauen, aber ich sehe auch nicht den Gipfel. Und das ist, wo der Cloud-Autor uns ab und zu gerne hätte. Weil er glaubt, dass, und das ist der Witz, nicht nur Kartäuser, sondern auch Wiener und Wienerinnen im Schottensaal mitten in Wien berufen sind oder berufen sein können, den Sinai zu besteigen. Ich möchte Ihnen jetzt dann noch ein paar Wegbeschreibungen mit auf den Weg geben, falls Sie Lust haben auf diese Bergtour. Ich werde dann schon in Kürze, es kommt jetzt nicht mehr sehr viel, so 15 Minuten, möchte ich mit Ihnen ausprobieren, wie das ist, wenn wir hier nur 3 Minuten sitzen und uns zwischen die beiden Wolken wagen. Haben Sie Lust? Ich rede jetzt ständig über eine Bergtour, aber der Cloud-Orter sagt, das muss man machen, wenn man will. Wenn Sie dann merken, das ist nicht Ihre Bergtour, dann macht es auch nichts. Sie können dann ja den Berg von Richard Rohler oder von anderen spirituellen Autoren besteigen. Der Cloud-Autor hat in seinen Schriften ganz, ganz viele tolle Tipps, wie man mit Gedanken umgeht. Jetzt bin ich, da ist die Wolke des Vergessens, da ist die Wolke des Nichtwissens, ich bin unterwegs zum Gipfel und schon wieder kommen dann doch die Gedanken. Ah, diese E-Mail habe ich noch nicht beantwortet und meine Mama hat gesagt, ich soll das Kochrezept schicken und meine Schwester möchte die Telefonnummer von der. Er nennt es Sleichts, Kunstgriffe. Wenn diese Gedanken kommen während der Kontemplation, nicht mit ihnen kämpfen und sprechen, sondern er behauptet, man könnte dem Gedanken bei der Kontemplation über die Schulter schauen. Stellen Sie vor, Sie machen eine Bergtour und jetzt kommt da jemand, der möchte Sie da in ein Gespräch mitten am Berg verwickeln, möchte Sie vielleicht zum Schnapserl einladen, dann sagen Sie, na, den Schnaps gibt es erst am Gipfel, noch nicht jetzt. Sie schauen der Person einfach über die Schulter. Also nicht mit ihr disputieren und kämpfen oder irgendwie Widerrede, sondern sie bleiben zum Gipfeln orientiert und dieser Gedanke, zum Beispiel auch Wut, ich meditiere manchmal, dann werde ich zornig. Der Cloud-Autor sagt, schau den Zorn einfach über die Schulter. Oder er hat einen anderen tollen Trick. Die Gedanken, die stehen breitbeinig da und ich kann den Gedanken zwischen die Beine durchschlüpfen und der Gedanke ist schon wieder weg. Finde ich ganz, ganz witzig. Ich weiß nicht, ob Sie ab und zu meditieren. Je mehr man mit seinen inneren Gedanken kämpft, desto schlimmer wird es. Also wenn ihr dort sitzt, ich darf nicht neidig sein, ich darf nicht Zorn spüren, ich darf nicht enttäuscht sein, dann machen Sie den Gedanken übergroß. Der Cloud-Autor sagt da, durchschlüpfen, drüber schauen. Das wäre die psychologische Dimension. Er hat ganz, ganz tolle Tipps. Können wir jetzt nicht alle lesen, ist super. Er sagt auch, wir bräuchten noch eine zweite Dimension, die ontologische. Er sagt, lass alles was sein, konzentrier dich auf das Sein. Also nicht what is, sondern that is. Wenn ich mich anschaue, kann ich meine ganze Biografie, meinen ganzen Lebenslauf entfalten. Und das habe ich da gemacht und vielleicht kommt nächste. Cloud-Autor sagt, bei der Bergtour braucht man das nicht. Spür nur dich selbst als Dasein. Nicht wer du bist. Ist gut, im Leben braucht man das wieder. Einfach nur, dass du bist. Und du bist nur im Modus des Anwesens. Du wirst in jeder Sekunde aus der göttlichen Seinsquelle dir selbst geschenkt. Und wenn du nur spürst, wie du selbst wie aus einer Quelle herausströmst, dann bist du schon in Gott drin. Alles ist eh immer in Gott und alles wird in jeder Sekunde von Gott sich selbst geschenkt. Wenn du spürst, wie du sprudelst aus der Seinsquelle, bist du schon am Gipfel. Musst du gar nicht mehr gehen. Auch ein toller Gedanke. Du musst nur richtig dich spüren. Dann ist schon alles passiert. Er liebt die Christologie. Christus wurde auf dem Kreuzweg seiner Kleider beraubt. Wenn du wirklich Christus nachfolgen willst, wenn du wirklich eine Passionsmeditation machen willst, mach diese Bergtour. Entkleide dich deiner Kleider und du wirst, das ist jetzt Paulus, mit Christus bekleidet. Wer sich in der Kontemplation splitternackt auszieht, wird unfehlbar mit Christus bekleidet. Auch ein toller Gedanke. Und, ein bisschen eine heftige Botschaft, wer wirklich meditiert, kreuzigt sich selbst. Be self a cross to be self. Also nicht immer nur den Korpus und die Kreuzigung anschauen, ist gut. Bitte gerne eine Passionsmeditation machen, den Kreuzweg gehen. Aber dann den Kreuzweg in der Meditation gehen. Also wer versucht, auf diesen Gipfel zu gehen, Meditation ist sehr anstrengend oder kann manchmal anstrengend werden. Das ist Kreuzesnachfolge. Kommt noch ein anderer witziger Gedanke, typisch mittelalterlich. Wer meditiert, reinigt sich und erspart sich damit das Purgatorium. Was ist das Purgatorium, das Fegefeuer? Eine Nachhilfeschule. Denn wenn ich sterbe und ins göttliche Geheimnis eingehe, dann geht es nur, weil Gott der Vollkommene ist, dass ich mich noch vervollkomme. Und wenn ich es halt im Leben nicht gelernt habe, dann darf ich beim Übergang in die Ewigkeit noch schnell ein bisschen nachsitzen. Das ist das Purgatorium. Und der Cloud-Autor sagt, du mach die Wolke des Nichtwissens jetzt schon, dann hast du das Fegefeuer schon vorweg abgearbeitet. Typisch mittelalterlich, aber eigentlich ein tiefer Gedanke. Wer jetzt im Leben schon reift, der ist gereift. Reifen muss eh jeder auf seinem Weg. Wieso nicht bei dieser Bergtour? Und dann, damit es nicht gar so heftig wird, der Cloud-Autor hat schon auch erotische Komponenten, das Hohelied. Wenn ich auf dem Berg da oben bin, gibt es eine Hochzeit, durchaus auch himmlisches Jerusalem, die Braut. Also er hat auch wunderschöne Stellen, aber die spielt er ein bisschen tief, weil er Angst hat, dass sonst die Gefolginnen und die Gefolgschaft vom Richard Roller, Sie wissen, also diese erotische Komponente nimmt er sehr zurück. Er bleibt ganz bei diesem Bergbild. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Kontemplation, reife Spiritualität bedeutet für den Cloud-Autor definitiv Bibel lesen, Messe besuchen, mit den Brüdern und Schwestern im Glauben verbunden bleiben. Das ist kein Alternativweg. Mach keine Bergtour und bleib in den Bergen. Ich fahre dann wieder zurück nach Wien, dort wo ich hingehöre. Aber reife Spiritualität kann mehr als das sein. Es kann eine abenteuerliche Bergtour sein, eine anstrengende Bergtour mit aber der Verheißung eines ganz unglaublichen Gipfelerlebnisses. Wie geht das? Nicht nur vor Gott stehen bleiben, sondern in ihn hineingehen. Obwohl ich schon in Gott drin bin, gehe ich nochmal in ihn hinein und auf den Sinai. Und was passiert da? Erste Stufe, die Wolke des Vergessens. Nicht immer, aber während der Kontemplation mal alles stillstellen und bedecken. Kein Telefon, keine Zensuren, keine Leistung. In der Spiritualität gibt es keine Leistung, kein Leistungsprinzip. Alles zudecken. Was sehe ich dann? Die Wolke des Vergessens, weil Gott nicht mit dem Verstand habbar und begreifbar ist. Ich kann mir den Herrgott nicht in den Hosensack stecken. Ich kann ihn nicht begreifen, aber ich kann auf den Gipfel hin orientiert in dieser Wolke weiter nach oben steigen, um Gott zu berühren. Keine Comprehensio, sondern Apprehensio. Ich habe jetzt Lust, mit Ihnen das einfach mal auszuprobieren. 10.04 Uhr, ja, schon ganz schön. Jetzt wird es Zeit, das war jetzt bisher eigentlich nur der Reiseprospekt. Ich habe Ihnen nur einen Reiseprospekt aufgemacht. Ich bitte Sie einfach, dass Sie mal alles weglegen, was Sie nicht brauchen. Vielleicht gerne die Tasche auch mal kurz auf den Nebenplatz oder am Boden, damit sie Ihnen nicht entgleitet. Ich habe jetzt auch nicht mein Meditationskissen mitgebracht. Das braucht man überhaupt nicht bei dieser Bergtour. Ein Sessel, ein Stuhl geht ganz wunderbar. Und meditatives Sitzen kann sein, dass ich schön nach hinten rutsche, damit ich mich da gut niederlassen kann, aber idealerweise mich gar nicht zu fest anlehne, sondern eigenständig vom Kreuzbein her aufrecht sitze und ich kann meine Hände wie so zwei Schalen auf den Oberschenkel ablegen. Ich kann sie auch gerne zusammennehmen. Ich lasse mich ganz auf dieser Sitzfläche nieder. Spüre mich ganz kurz durch. Meine Füße und meine Beine einfach nur wahrnehmen. Der Cloud-Autor sagt, ich bin ein Geschenk aus der göttlichen Seinsquelle und deswegen darf ich mich einfach mal spüren. Füße und die Beine. Meinen Körperstamm, Bauch und Brust, den Rücken. Einfach wahrnehmen. Dann mein Haupt, meinen Kopf. Und die Arme, die Hände, die Finger bis hinein in die Spitzen. Ich bin Leib, Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt wird die Bergtour ganz einfach. Ich breite über alles, was in mir herumspukt, alle Gedanken, alle Empfindungen, die Wolke des Vergessens. Auf dem Weg zum Gipfel verlassen wir das Tal. Freuen uns auf die Wolke des Vergessens. Den Gipfel sehen wir nicht, er ist verhüllt in der Wolke des Nichtwissens, aber wir spüren ihn. Wir wissen, wie der Weg geht und wir sitzen kurz und sonnen uns einfach kurz in der Gottesgegenwart. wenn ich merke, dass mich Gedanken wegziehen, dass ich den Weg zum Gipfel verloren habe, lächeln, wieder neu die Wolke des Vergessens ausbreiten und mutig in die Wolke des Nichtwissens voranschreiten. Sich in Gott einfach nur sonnen. Mitten zwischen diesen Wolken. Ich darf dann meine Augen ganz aufmachen, kann mich dehnen und strecken, gähnen, lächeln, 10 nach 10, Schottenstift, Schottensaal. Was für eine schöne Bergtour mit Klimaticket. Ich muss nichts bezahlen, immer ist der Sinai in mir und wann immer ich will, kann ich die Wolke des Vergessens unter mir breiten und in die Wolke des Nichtwissens hineingehen. Die scheint nur dunkel, in Wirklichkeit ist sie pures Licht, die ich aber mit diesen Augen nicht sehen kann, aufgrund der Überfülle dieses Lichts. Schmutz, Staub leuchtet. Das wahre Licht ist irgendwie dunkel. Nicht, weil es in sich dunkel wäre, sondern weil unsere Augen überfordert sind, diese Überfülle zu sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie diese abenteuerliche Bergtour mit mir erlebt haben. Falls der Sinai für Sie nicht das Richtige ist, passt es. Der Cloud-Autor sagt, man muss nicht den Sinai besteigen. Aber es gibt manche Menschen, die hat einfach die Sehnsucht nach dem Gipfel gepackt. Ich gehöre dazu, darum durfte ich über diesen Autor promovieren. Meine Doktorarbeit geht darüber und ich mag den einfach. Er ist irgendwie ein bisschen mein Bruder und mein Lehrer. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die Wolke des Nichtwissens. Jetzt sind wir eingeführt worden. Danke aber auch für den praktischen Weg, weil das ist ein ganz neuer Zugang für uns gewesen. Das Thema Seele war für uns bis jetzt immer sehr im theoretischen Teil und daher heute ganz was Neues. Danke. Gibt es von Ihnen aus Fragen?
Ja, das heißt ja wohl, ich weiß nicht, ob das von Ignatius von Loyola ist, die Unterscheidung der Geister. Mhm. Ich bin da so von Karl Obermeier, der eine Zen-Meditationsgruppe gegründet, also da bin ich hineingerutscht. Nicht? Und er hat da einen berühmten japanischen Lehrer gehabt, den Nagaya. Und da gibt es ja in manchen Traditionen sozusagen den Überbegriff der Erleuchtung. Nicht? Der Karl hat ihn halt gesagt, also eher Erweckung. Also wenn er einmal mitmacht und dann wieder kommt, der spürt schon irgendwas. Nicht? Und der Nagaya soll halt gesagt haben, ja, also manch einer sollte mit der sogenannten Erleuchtung eher zum Nervenarzt gehen, als mit dem Denkmeister. Schon interessant, nicht? Also ich schätze da die Zen-Meditation nicht und da geht es eher auch um Stillwerden, man muss auch nicht im vollen Lotussitz sitzen und so. Früher, wie der Vater Lausay angefangen hat, hat es geheißen, man kann nur, also ein Europäer kann das gar nicht machen in Japan und wenn, dann nur im vollen Lotussitz. Und das heißt, er hat sich da sehr geklagt, bis er das können hat, nicht? Ein Kollege von ihm hat das sofort können, aber der hat sich da eben für Zen nicht interessiert. Der Kirchner hat ihm Lausay gesagt, wenn er sich mehr mit den japanischen Eigenschaften vertraut, dann muss er auch mehr die Japaner verstehen und darum ist er eben dazu gekommen. Und er hat da eigentlich eher weniger die Japaner missioniert, sondern eher mehr diese Meditationsart nach Japan gebracht. Aber das Unterscheiden der Geister ist, glaube ich, schon irgendwo auch ein Thema, dass man selber weiß, soll ich jetzt zum, wohin soll ich jetzt gehen, zum Psychiater? Also zum Glück ist das bei mir nicht so und es ist auch keine Gotteinigkeit aufgetreten, nicht, obwohl wahrscheinlich jeder Mensch hat eine gewisse Sehnsucht, der eine schiebt es mit dem nächsten größeren Auto, der andere vielleicht mit der nächsten Freundin oder so irgendwie. Das sind vielleicht auch nur vorgeschobene Interessen und in Wirklichkeit hat man vielleicht Sehnsucht nach etwas Höherem oder so irgendwie. Aber Unterscheidung der Geister, das wäre vielleicht auch ein Thema.
Eine der Schriften des Cloud-Autors heißt Discretion of Steerings oder Discretion of Spirit. Auf gut Deutsch, Unterscheidung der Geister. Das ist auch wirklich witzig. Das ist fast wie eine Karikatur einer Spiritualitätsszene, die wir heute so erleben. Und also er ist typisch Englisch, der hat einen britischen Humor, dass es gerade so staubt. Er behauptet, ja, die meisten Menschen verhalten sich wie ein Affe. Sie sehen, wie andere meditieren, Richard Rohler, und äffen es nach, obwohl es offensichtlich eigentlich gar nicht ihr Weg ist. Mir geht es auch manchmal so, wenn ich die Spiritualitätsszene anschaue bei YouTube. Also da gibt es ja Sachen, die sind unglaublich und man hat das Gefühl, das ist alles nachgeäfft. Also es wird gar nicht authentisch gelebt, sondern es wird durch Online-Marketing wird es. Und also er hat Karikaturen, also die sind wirklich super. Ich kann es oft beobachten. Das Fatale ist, ich kann es auch bei mir selbst beobachten. Es sind nicht nur die anderen. Auf diesem Weg, also der Cloud-Autor rät, ähnlich wie im Zen, die Sachen wegzulegen und weiterzugehen. Es ist eine sehr luftige Bergtour. Es gibt gemütlichere Bergtouren, der Richard Rohler, das sind eher Almenwiesen. Das ist auch sehr schön, mag ich auch. Das ist schon wirklich, das ist hochalpin, würde ich sagen. Cloud-Autor ist hochalpin. Richard Rohler hat im Mittelalter mehrere hundert Handschriften, der Cloud-Autor hat nur 20. Auf diese Bergtour haben nicht alle Leute Lust gehabt. Und es stimmt, die Wiederentdeckung der Wolke des Nichtwissens haben wir schon auch dieser christlichen Zen-Meditationsszene zu tun. Es ist vielleicht wirklich die Schrift, die am meisten Ähnlichkeiten mit der Zen-Meditation hat. Aber natürlich hat Hans-Urs von Balthasar schon auch recht. Ich habe es ja gesagt, Psychologie, Ontologie, Christologie, Eschatologie und diese Apokalyptik. Christus steht in der Mitte und in diesem Werk gibt es ganz eine spannende Christologie, diese Selbstkreuzigung. Das ist unglaublich ausgefaltet. Also das ist halt dann doch kein Zen-Patriarch oder kein Zen-Meister, sondern es ist ein Kartäuser. Man spürt das wirklich, das ist kartäusische Spiritualität.
Eine Frage, Sie haben also zum Gebirge gestochen und ein Bergsteiger, das Verfahren in unserem alten Welt, wir sind auf einem Kontinent, wo das Gebirge die Möglichkeit bietet. Also in den Ländern, in den Wüsten, muss dort in der Wüste dieser Abstand von dem allgemeinen Trubel kommen. Und Jesus ist ja auch in die Wüste gegangen, um zu sich selbst zu finden. Und daher ist es also verständlich, dass Sie das Gebirge genommen haben. Ein schöner Vergleich, aber in den Wüstengegenden wird dann wahrscheinlich das Bild der Wüste sein. Und noch etwas, es ist bei dem Meditieren, haben alle automatisch die Augen geschlossen, ohne dass sie es vorher gesagt haben, weil das ist eine ganz natürliche Vorgangsweise, um abzuschalten. Man ist nicht mehr durch irgendwelche Werbungen irritiert, sondern und ich habe mir als Kind zum Beispiel vorgestellt, wenn ich meine Augen schließe, rolle ich sie nach innen, ich schaue in meinen Kopf, also die Welt ist eine andere. Mhm. Und letzte Anmerkung, ich habe bei irgendeiner Beichte, damals war es ja auch ein Vergehen, aber ein Fehler, wenn man nicht betet. Und ich habe einen sehr intelligenten Priester gefunden, der dann gesagt hat, naja, das Beten ist ja nicht nur etwas, wo man einen vorgegebenen Text memoriert, sondern wie ist es zum Beispiel, ich schaue so dir einen Sonnenuntergang an oder ein Kunstwerk. Und da habe ich gesagt, ja, also die Sonnenaufgänge oder Untergänge, das fasziniert mich. Und ich habe gesagt, ja, wenn du das betrachtest, dann ist das auch schon ein Gebet. Und es gibt auch im Deutschen das Wort betrachten. Ich betrachte ein Bild und so, wie Sie gesagt haben, eine Textstelle rausnehmen und so darauf fokussieren. Also das Gebet ist auch ein Einstieg oder dieses Bergsteigen ist ja auch eine Art Gebet.
Ja. Zu den Bildern, ich habe jetzt von den 7 Schriften nur eine rausgesucht, nämlich die Wolke des Nichtwissens, und die steht natürlich unter Systemzwang, Mose, Sinai. Da gibt es dann natürlich die Wüste nicht, aber der Sinai ist ja in der Mitte der Wüste. Also deswegen schließt es nicht aus. Der Cloud-Autor hat ganz andere Bilder, also er hat zum Beispiel ein mystisches Tauchen. Also als ob man im Meer ist und dann Sinking, blind. Er hat noch ganz andere Stellen, und es gibt auch die Wüste, die flach ist. Jetzt in dieser Schrift, da steht eben ganz im Mittelpunkt Mose am Sinai, und das ist natürlich eine große Tradition. Das ist natürlich Dionysius Pseudo Areopagita, und ja, Sie haben recht, man muss aufpassen. Das ist ja auch ein wichtiger Satz von Professor Zulehner, dass man das eben nicht nur mystisch als Aufstieg verstehen kann, sondern auch als ein Abstieg. Und also wer in Gott eintaucht, der taucht beim Nächsten wieder auf. Wenn man jetzt nur dieses Bergsteigbild nimmt, kann das auch auf eine falsche Fährte führen. Bergsteigen ist nur ein mögliches Bild, wie man den mystischen Weg beschreiben kann. Im Mittelalter gibt es genauso den Abstieg, also Sinking oder Tauchen, eben eine Abstiegsbewegung. Das ist ganz johannäisch im Abstieg am Kreuz. Das ist in einer gewissen Weise ein Abstieg. Ist Christus zugleich absolut aufgestiegen. Also diese irdischen Bewegungsrichtungen bleiben fragwürdig, wenn wir das eigentliche Mysterium erfassen wollen. Und danke für diesen Hinweis, dass wir uns nur beim Bergsteigbild auch leicht verfangen können. Ich hätte Lust gehabt, jetzt die ganzen anderen Sachen, zum Beispiel das mit dieser Seinsquelle, das ist wieder ganz ein anderes Bild. Das ist aber sehr, sehr kompliziert. Ich hatte eine Stelle, die ist mindestens so kompliziert wie bei Meister Eckhart. Da habe ich 3 Monate bei meiner Dissertation gebraucht, um die Stelle zu verstehen. Und wieder der britische Humor, da schreibt er dann noch, ja, die Gelehrten regen sich alle auf, man kann das nicht verstehen. Aber die dümmste Kuh spürt, dass sie ist und weiß nicht immer, was sie ist. Und die Menschen, die eigentlich begabter wären wie die dumme Kuh, die sind so blöd dazu. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also der hat wirklich super Sachen drin. Also das mit der Seinsquelle, das ist sehr spannend, das ist mindestens auf dem Niveau wie Meister Eckhart. Also diesen trockenen Humor, den konnte ich jetzt kaum. Das Bild vom Lederhandschuh aus Rouen. Offensichtlich hat er das als Kartäuser im Beichtstuhl gehört. Da sind die Mädels zu ihm gekommen und haben gesagt, also das Schönste, was es gibt in Sachen Mode, sind die tollen Lederhandschuhe aus Rouen, aus Frankreich. Die können wir uns nicht leisten, das ist wie die Gucci-Tasche. Die hätten wir gern. Und genau das Bild nimmt er auf. Wer diese Meditation übt, dem geht es wie die Lederhandschuhe. Die sind nur deswegen so schön und fein, weil sie ganz lange mit dem Wallkreuz geschlagen wurden. Mindestens so anstrengend ist die Meditation. Typisch britischer Humor. Er nimmt dann sogar die Gucci-Tasche in die Predigt. Obwohl, ich habe gestern gehört, dass irgendein Jesuit hat am Weihnachten in der Weihnachtspredigt mit einer Kettensäge den Christbaum zerschnitten und aus den Holzüberbleibseln ein Kreuz geformt. Also es gibt auch heute tolle Aktionen. Der Cloud-Autor ist super subversiv. Also da sind Sachen drin. Lesen Sie selbst, gibt es im Johannes Verlag von Wolfgang Riele, einem Grazer Anglisten übersetzt. Wolfgang Riele ist schon verstorben. Eine gut lesbare Übersetzung, die ich Ihnen empfehle, wenn Sie das lesen wollen. The Cloud of Unknowing, Wolke des Nichtwissens. So ein kleiner Klassiker, den nicht jeder kennt, aber der sich rentiert.
Klar.
Der Mensch transzendiert sich um ein vieles. Wer ist das Kalb? Ich sage das zu diesem Thema, oder meint er damit die Gottesschau? Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat. Ich kenne den Zusammenhang nicht genau, aber das ist ja nicht so erklärt. Bitte.
Jeder Mensch, jede Zeit hat ganz einen anderen Standpunkt und Blaise Pascal ist natürlich nicht der Cloud-Autor von 1390, aber alle schauen, also gerade das, was Sie jetzt zitiert haben, das schaut in die gleiche Richtung und ist miteinander vermittelbar, aber jetzt aufgrund der Zeit kann ich jetzt nicht Blaise Pascal entfalten und dann mit dem Cloud-Autor vergleichen, aber ja,
passt.
Noch nicht, also in diesem Satz noch nicht, aber wenn wir dann Pascal weiterlesen, dann schon.
Wie schreibt man Cloud?
Wie die Wolke, also C-L-O-U-D, Cloud.
Ich weiß es noch phonetisch, aber ich gerne.
Ja, ich hätte vielleicht doch eine PowerPoint-Präsentation mitliefern können. Cloud, also das englische Wort für Wolke. C-L-O-U-D. Cloud, the cloud of unknowing. Und das Englisch damals ist eben sehr, sehr lustig, weil das hat noch nicht diesen Vowel-Shift. Also zum Beispiel, heute würden wir sagen, it might be, und die haben das damals ausgesprochen, it might be, mean their friend, my dear friend, oder light heißt damals Licht. Und thought, Gedanke heißt thought, von denken, also ja. Also ist ein sehr schönes Englisch, man muss es einfach auf Denglisch lesen, so wie man als Deutscher, der gar nicht weiß, wie man Englisch spricht, dann trifft man das wirklich sehr, sehr gut. Min der Fremd. Ja. Gut.
Eins noch. Eins bitte.
Ja. Noch eine letzte Frage. Cloud haben wir ja in der Computersprache.
Ja.
Und das ist für mich die Wolke, wo das gesamte, alle Dinge, die abgelegt werden, dann ist das eigentlich ein volles, also voller Wissen.
Ja.
Und warum erlebt man das dann eigentlich Cloud? In der, das hat gar nichts mit dieser Cloud von der. Aber interessant, dass da auch die Wolke, was hineingeräumt wird, was wir da brauchen.
Für den Cloud-Autor ist also letzter steiler Gedanke. Wo war der Karl, bevor er geboren wurde? Und wo wird der Karl sein, nachdem er gestorben ist? In Gott. Das heißt, der Karl Steinmetz ist in der Zeit erschienen am 21. Juli 1969.
Ich am 11. Juli. Entschuldigung.
Ich war ewiglich vor meiner Geburt in der Trinität. Immer schon gedacht. Ich werde gleichzeitig zu jetzt in Gott gedacht und geliebt und geborgen. Und wenn ich gestorben bin, also ich bin immer schon im trinitarischen Prozess mit drin. Das ist nicht, Gott denkt voraus, weil Gott ist ja überzeitlich. Da war ich gar nicht vor mir, sondern das ist wie, ich habe zu meinem irdischen Sein zugleich ein Sein in Gott. Nur deswegen gibt es überhaupt die mystische Erfahrung. Ich bin in Gott schon drin. Ich muss da gar nicht hin. Das ist auch nochmal der Witz. Wenn ich am Gipfel bin, jetzt haben wir leider doch wieder bei Udo Schönes Panama. Wenn ich am Gipfel bin, merke ich, dass ich immer schon auf dem Gipfel war. Aber noch nicht in allen Schichten meines Seins. Ich musste die Bergtour nochmal machen, um diese Erfahrung mir zu erschließen. Um das zu spüren, um es zu realisieren. Aber eigentlich, von Gott her bin ich schon auf dem Gipfel. Von Gott her bin ich schon mit Gott geeint. Nur der gespinnerte Karl ist es leider noch nicht. Und insofern in der Trinität, das ist der Ort allen Wissens. In dieser Cloud, in der trinitarischen Wolke, ist alles da. Und deswegen ist dieser Cloud-Begriff eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass unser Internet und diese Online-Cloud so schäbig ist. Wenn wir die gescheit aufgestellt hätten, wäre die Cloud wirklich ganz faszinierend und dann kann man das sogar als Bild nutzen. Ich glaube, der Cloud-Autor wäre über die heutige Cloud begeistert als Konzept und schockiert über die Realität der Cloud. Aber danke, es war nochmal, glaube ich, ein toller Link.
Noch einmal danke für deine Reise der Seele zur unsichtbaren Mitte.